Mach schnell, ich habe eigentlich Urlaub.
Hast du das aufgenommen
jetzt? Ja, das ist
Aufnahme. Das wolltest du also unseren 17 Hörern mitteilen?
Ja, selbstverständlich.
Dass du in deinem Urlaub heute, also es ist auch ein geiles Bild, es
alles.
Sitzt mit einer weißen Cap, wo das Schild, was eigentlich in der Cap sein sollte, guck so leicht raus. In die Stirn ragt.
Ach so, hier, ja, ja.
Dann ein viel zu enges, aber seine Figur betonendes Hemd mit weißen Palmen drauf. Aber eigentlich ist er ein bisschen smooth im Holiday-Modus, weil morgen geht's mit seiner Handballmannschaft. Wohin?
Nach Holland fahren wir.
Warum nicht Malle?
Zu teuer dieses Jahr tatsächlich.
Es sind noch gar keine Ferien.
Die, aber sagen wir es mal so,
Leichnam, ne?
Die, das genau, übers lange Wochenende ist den Reiseanbietern und Fluganbietern durchaus bewusst, dass da Leute runter auf die Insel wollen.
Also die wollen euch auch da eigentlich gar nicht mehr, oder?
Ja, also ich sag mal so, die Nachfrage scheint deutlich höher als das Angebot zu sein. Mhm. Insofern, der Markt regelt sich dann ja immer über den Preis und da sind wir dann dieses Jahr, haben wir mal von Abstand genommen.
Wie sieht denn eine obligatorische Abschlussfahrt
das geht in, nee,
im Leben des Felix Dötsch aus? Ich will gar nicht über die Mannschaft reden. Nein,
in die Richtung. Ja,
frönst du den Gerstensaft oder kannst du die Gemeinschaft genießen?
Ja, das steht an oberster Stelle, aber das eine schließt das andere ja Gott sei Dank nicht aus. Ne? Und da gibt es viele verschwommene Erinnerungen. Das wird sich auch dieses Jahr nichts dran ändern. Und das ist jedes Jahr wieder ein großer Spaß.
Wie viele Leute?
12 sind wir jetzt, glaube ich.
Viel Freude.
Dankeschön.
Ja, ich werde hart arbeiten.
Mhm. Ich bin
stattdessen
gespannt.
Muss ja diesen Podcast noch fertig machen. Ja. Der sowieso dieses Mal sehr lang wird.
Ja, habe ich gerade auch gemerkt. Aber wir haben halt auch, es ist auch wieder, wir haben immer Sommer, nicht so viel. Wir haben wieder genug Themen abzuhandeln, ne?
Ja, das ist so. Und weil es so ist, wollen wir heute einfach mal schnell zum Thema kommen.
Das klingt nach einem Plan.
Wir müssen ja heute die Sparkasse einsetzen als Sponsor. Hättest du sie vorbereitet, wenn wir... Also du musst ja erst mal den Opener spielen, dann den Sponsor. Kriegst du das hin?
Natürlich. Und dann steigen wir nach der Sparkasse direkt wieder ein quasi.
Dann würden wir guten Tag sagen.
Das kriege ich hin.
Dann bin ich gespannt.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Liebe Nation, wir sind wieder da in der 5. Woche eines Monats, wo wir eigentlich gedacht haben, er hätte nur 4 und wir uns verrechnet haben mit den Erscheinungsdaten. Ist alles vollkommen egal.
Sonst hätte ich meinen Urlaub natürlich auch anders gelegt.
Natürlich. Es gibt am Feiertag eine neue Ausgabe dieses...
Schon Premium-Ausgabe, muss man sagen. Ne? Also wirklich gibt es einen Service nach dem anderen.
Wir haben wirklich für euch gelitten in dieser Woche. Wir mussten uns mit Menschen unterhalten.
Ja, nee, es ist ganz schlimm.
Ja. Das war extrem
ganz
hart.
Ganz unangenehme Gespräche
geführt. Richtig unangenehme Gespräche gehabt. Und na komm, so ein bisschen blicken wir voraus.
Ja.
Also wir haben mit Doug Shetton gesprochen. Der ist schon wieder in Kanada, in Florida. Wobei er ja verraten hat, dass er bald seine Enkelkinder besuchen fährt. Und dann mal nach Kanada will.
Ein Interview komplett auf Englisch?
Ja. Wir haben uns entschieden, es hinten dran zu hängen. Also für all diejenigen, die das Englisch nicht so mächtig sind. Wir haben es nicht komplett übersetzt. Wir haben es euch so gelassen, wie es ist. DeepL hilft. Ich gebe das gerne einfach als Tipp, der gar nicht böse gemeint ist. Da gibt es eine Audiofunktion. Klickt einfach mal auf das Mikrofon, wenn ihr Passagen habt, die schwer sind. Das hilft tatsächlich. Es funktioniert auch gut. Für alle anderen viel Spaß beim Hören.
DeepL ist eine Übersetzer-App.
Genau. Oder auch ein Programm, was man sich einfach mal auf dem Rechner
aufrufen kann. Wir kriegen kein Geld von denen für diese Nennung.
Nein.
Es gibt natürlich
aber die
auch,
ist gut.
Ja, es gibt auch andere Übersetzerprogramme, muss man als Öffentlich-Rechtlicher an der Stelle, glaube ich,
immer
sagen.
Du bist ein Öffentlich-Rechtlicher an der Stelle. Also ich habe mit denen keine Verträge.
Ich sehe mich so.
Es hilft aber. Ich hab tatsächlich mal vor kurzem versucht, was Italienisches zu übersetzen. Das war so, geht so, aber mit Englisch funktioniert es echt gut. Und ich wollte das einfach nur als Service, weil nicht jeder das... habt ihr uns ja auch immer zurückgespiegelt. Deshalb wollen wir auch nicht so viele englische Interviews machen in diesem Podcast. Versucht's mal,
aber nicht
vielleicht
anders.
Hilft's an der Stelle mit Doug Shetton. Ging's nicht anders? Davor, vor dem Interview, schaltet nicht aus.
Genau.
Weil Felix hat eine große Überraschung für euch. Und davor hört ihr eine Stimme, die ihr kennt. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Sponsor.
Sure.
Schaffst du es?
Wir haben den doch gerade gespielt. Nein, glaube ich nicht.
Das war der Opener. Ja, dann muss ich ihn ja reinschneiden.
Genau.
Also dann fühlt euch jetzt reingeschnitten.
Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland HEMA Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht.
Das Vorgeplänkel ist beendet. Felix ist in Holland?
Nee, noch nicht.
Also, naja, also wenn die Leute das hören, schon.
Wenn sie früh genug dran sind, dann noch nicht.
Aber wir haben ja alle wichtigen Dinge geklärt zu eurer Hollandfahrt. Das ist ja schon mal das Allerwichtigste.
Ja.
Und jetzt können wir uns mit Eishockey beschäftigen.
Ja, das, ob die Leute das jetzt noch hören wollen, weiß ich nicht.
Meinst du nicht?
Vielleicht hat sich der ein oder andere oder die ein oder andere auch schon verabschiedet.
Also nochmal der Hinweis. Die großartigste News des Tages, und wir übertreiben nicht, könnt ihr hören nach dem Interview, das wir jetzt führen und vor dem Interview, das wir mit Doug Shelley führen. Ist das eine geile Nummer?
Jetzt muss aber...
Nee, sag ich nicht.
Das Ding ist, wir können ja jetzt, egal was wir machen, die Leute bleiben ja dran.
Ja, das ist ja auch der Sinn der Sache.
Das heißt, wir erwarten
das jetzt mal.
Echt wenig von unserem Interviewgast jetzt, wenn ich das mal so formulieren darf.
Ach, das würde ich so nicht sagen.
Nee, ich auch nicht. Im Gegenteil.
Du weißt es selber, wie es früher war. Lieber Interviewgast, dessen Stimme gleich erklingt und alle wissen, worüber wir reden. Neuzugänge sind so unglaublich wichtig in der Sommerpause, oder?
Ja, Neuzugänge und mit Sicherheit auch die Menschen, die dann überraschenderweise doch da bleiben, die vielleicht, wo es nicht sicher war, dass die den Verein treu bleiben.
Das haben wir ja schon hinter uns.
Genau, darüber werden wir heute auch sprechen mit Doug Shedden. Also ob einer, der eigentlich schon weg war, eine theoretische Chance hat, doch nochmal zurückzukehren.
Das ist richtig übles. Wir machen die Versprechung. Aber gut.
Wieso? Wir haben mit ihm drüber gesprochen.
Und er hat faktisch alles richtig. Ja.
Also aus meiner Sicht.
Interessante Antwort gegeben.
Ja. Nicht nur interessante, sondern auch die einzig denkbar mögliche, die auch korrekt ist. Und er hat seine Gefühlslage komplett, aber das wollen wir jetzt nicht machen. Ihr habt die Stimme von Lasse Kopitz gehört, der, nachdem wir mit ihm gesprochen haben, vielleicht auch nochmal reinlauscht, wenn er nicht wüsste, aber er weiß es.
Wer denn der weiß alles, was hier los ist.
Ja.
Besser als wir beiden zusammen. Ne?
Das habe ich befürchtet, dass das so ist. Haben wir einen Neuzugang für euch, das ist versprochen heute im Podcast. Ja, und Lasse ist ja auch ein Neuzugang.
Ist richtig. Oder auch ein Alter, der wieder zurückgekehrt ist.
Aber nicht als Spieler jetzt, ne? Also, oder...
Hättest du noch?
Also genau, die übliche Frage.
Bock weiß ich. Komm, aber lass uns mal drüber sprechen, ob du die Power noch hättest, da mitzuspielen, was das im Moment anbelangt.
Ich glaube, einmal 20 Minuten und dann brauchte ich ein Jahr das Kältebecken, um meinen Körper wieder neu zu sortieren. Nein, könnte ich mit 44 Jahren jetzt nicht mehr.
Wie hat sich Spiel verändert, seitdem du deine Schlittschuhe als aktiver Spieler an den Nagel gehängt hast? In welchen Punkten? Und wie es sich jetzt in der deutschen Eishockey-Liga auf dem Eis zeigt?
Das Spiel ist individuell viel anspruchsvoller geworden. Die Skills und der Skill-Level der einzelnen Spieler ist enorm gestiegen. Früher hat man gesagt, alle 7 Jahre verändert sich der Skill-Level. Ich glaube, das ist auf 3 Jahre runtergeschrumpft aktuell. Die Jungs sind so gut, die können Dinge mit der Scheibe, die haben schlittschuhläuferische Fähigkeiten. Ich war, denke ich, schlittschuhläuferisch damals meiner Zeit etwas voraus. Da habe ich quasi als junger Spieler die neuen Standards mitgesetzt. Aber die Jungs, die heute sind, die sind die kompletten Pakete und die haben alle Möglichkeiten, zu jeder Zeit auf dem Eis zu zaubern. Und da würde ich auch mit meinem Denken nicht mehr hinterherkommen.
Interessant ist ja tatsächlich die Frage, hast du deshalb auch mitentschieden, den Schiedsrichterjob an den Nagel zu hängen, weil du für dich erkannt hast, auch aus einem Stück heraus, dieser Sport hat sich so rasant entwickelt, ich mache es nicht nur, weil ich eine andere Perspektive für mich wünsche, sondern auch deshalb, weil man irgendwann wissen muss, wann Schluss ist?
Ich habe ja auch relativ früh als Spieler die Reißleine gezogen damals. Ich habe mit 33 aufgehört und ich weiß noch, ich saß hier vorm Stadion und habe mich mit vielen unterhalten und da kam immer wieder die Frage auf, Mensch, du hast so eine tolle Saison gespielt, wieso spielst du nicht noch ein Jahr? Mit Sicherheit hätte ich 1-2 Jahre noch im Körper gehabt, mit deutlich mehr Schmerzen, als ich sie ohnehin schon hatte. Aber so geht es mir auch ähnlich als Schiedsrichter jetzt. Ich möchte immer mit dem Alten abschließen, wenn ich noch auf einem absolut guten Niveau bin. Ich kann nicht garantieren, dass es in Zukunft weiterhin so bleiben wird. Mit 44 wird man etwas langsamer, man wird auch etwas langsamer im Umsetzen von Gedanken auf dem Eis. Aktuell hatte ich gar keine Probleme damit. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich noch besser werde. Aber jetzt haben sich Möglichkeiten dann aufgetan, an denen ich dann noch lieber arbeiten möchte für die Zukunft. Und das wäre ein Job bis zu meinem Rentenalter.
Nun muss man sagen, dass du natürlich die Gelegenheit hast, über dein Leben insofern selbst zu entscheiden, weil monetäres nicht die erste Rolle und die erste Geige spielt. Es ist immer wichtig, wo man Geld verdient, aber du bist in einer positiven Situation. Andersrum muss man sagen, das hat dir immer ermöglicht, sowohl deinen Sport auszuführen, als auch Schiedsrichter zu sein. Welchen Einfluss hatte denn deine Frau? Hat die auch mal gesagt, du, das geht mir auf den Sack, dass du so viele Kilometer fährst im Jahr und nie da bist?
Es hat einen großen Einfluss jetzt am Schluss. Wir haben uns als Familie auch Gedanken gemacht, dadurch, dass ich viel weg war, viel unterwegs war, dass es dann doch schön wäre, nach so vielen Jahren Profisport mehr Zeit zu Hause zu verbringen und mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Relativ normale Wochenenden mal zu haben. Das
ist völlig krass.
Ne? Ich habe natürlich zwei Kinder, die selber Sport betreiben und selber in den Eishallen dieser Welt ja unterwegs sind.
Das ist ja die Definition eines normalen Wochenendes. Also
in einem Eishockeyhaushalt irgendwo, genau. Definitiv. Wir haben mal rausgearbeitet, normalerweise, wenn man aus einer Eishockeyfamilie kommt, kennt man kein Sonntagmorgens Frühstück. Das gibt es nicht. Es wird in irgendeiner Eishalle mit einem Kaffee oder einer heißen Schokolade für meine Frau oder einem Tee beginnen, da man immer zu tun hat. Und damit habe ich aber auch kein Problem, sondern ich freue mich darauf, die Zeit wertvoll mit meiner Familie zu verbringen.
Wenn man zurückblickt auf so viele Jahre aktiver Dienst, was bleibt davon übrig tatsächlich?
Ganz viele positive Erinnerungen, allerdings auch ganz viel Scheitern. Wie als Spieler, wie auch als Schiedsrichter ist das Scheitern einfach vorprogrammiert. Und das Lernen daraus, aus diesen vielen Malen Scheitern, wieder den Kopf hochzunehmen, wieder nach vorne zu gehen, wieder weiterzuarbeiten. Und ich glaube, das prägt hat mich als Mensch am meisten geprägt, zu lernen, mit Niederlagen und schweren Niederlagen umzugehen. Und das ist sicherlich das, worauf ich zurückgreifen kann.
Die DEL-Zeit ist zu Ende. Wir wollen natürlich mit Lasse heute auch mal so ein bisschen über Schiedsrichterei sprechen, weil er kann jetzt endlich mal frei sprechen.
Vom Leder ziehen, ja.
Das wird er nie tun, würde ich befürchten. Gibt's also hätte ich gerne mal, dass er das mal tut, aber ich glaube nicht, dass wir
das nicht, wenn das Mikro an ist.
So viel Fairness muss sein. Zwei Fragen, bevor wir auch zu diesem Themenbereich mal kommen. Die erste ist tatsächlich, in einer Zeit zu gehen, in der Deutschland eine große Herausforderung hat, nämlich wirklich wenig Schiedsrichter, die auf Top-Niveau gut pfeifen können. Wir sehen das ja an den zahlreichen ausländischen Schiedsrichtern, die einfach hier in Deutschland unterwegs sind. Wie sehr haben sie gebettelt, dass du bleibst?
Nicht sehr stark.
Was sagt das über deine Leistung aus?
Also sie wollten natürlich mein Wissen und meine Kompetenz nicht verlieren. Aber auch das muss meiner Meinung nach am Schluss dann auch honoriert werden. Und da sind unsere Gedankengüter auseinandergegangen.
Verstehe.
Hut ab, ein richtiger Profi, gute Formulierung.
Nee, wir haben immer darüber, wir haben gerade, also bevor wir aufgenommen haben, das müssen wir ganz ehrlich sagen, schon darüber gesprochen, dass Lasse immer jemand war, der Dinge sehr pointiert artikulieren kann, was ihm als Spieler geholfen hat, was ihm als Schiedsrichter geholfen hat, sich auch durch bestimmte Dinge zu lavieren. Und auch diese Botschaft ist,
denke ja, ich mal... Ja, es ist immer schwierig, als Spieler rauszukommen und sagen, ich war halt einfach scheiße.
Naja,
das kann man auch besser verkaufen.
Das kann man besser verkaufen. Zugegebenermaßen warst du immer jemand, der es gut verkauft hat, aber es trotzdem gesagt hat über sich selbst und über Leistung von Mannschaft, was dich immer ausgezeichnet hat. Das muss man dazu sagen. Trotzdem hast du, und dann gehen wir mal zu dem nächsten Schritt, trotzdem hast du noch ein Geschenk gekriegt, ganz am Ende. Ja. Ein Spiel, da, wo du zu Hause bist. Und also ich erinnere mich an das Interview, das du mit den Kollegen von Magenta gemacht hast. Ich habe es gehört auf dem Kopfhörer und fand's einfach wunderbar. Aber an dem Abend war auch Lasse ja schon irgendwie überwältigt an der einen oder anderen Stelle, oder?
Ich war sehr überwältigt. Ich muss das ganz ehrlich zugeben, ich habe mein erstes Spiel als Schiedsrichter in Iserlohn gemacht. Das war ein U13-Spiel. Das war mein allererstes Spiel als Schiedsrichter.
Da warst du, glaube ich, nochmal irgendwann in der Vorbereitung mal irgendein Spiel, was du gemacht hast, aber nie als Head in einer Hauptrunde oder in Playoffs.
Ganz genau. Und das war auch damals noch relativ zeitnah, nachdem ich aufgehört habe zu spielen. Insofern kam das sicherlich auch anders rüber. Jetzt sind ein paar Jahre vergangen und ich durfte wieder zurück ins Stadion, auch aktiv auf dem Eis. Ich war wirklich überwältigt. A, nach dem ersten Einwurf der Scheibe, damit habe ich nicht gerechnet, dass das Stadion dann doch mich feiert. Ich glaube aber nicht, dass sie mich als Schiedsrichter gefeiert haben, sondern was mich so bewegt hat, ist, dass sie mich als Menschen, glaube ich, gefeiert haben. Und da kam eine Menge Respekt an bei mir. Die Stadt in dem Fall respektiert mich als Menschen und das war, glaube ich, das größte Geschenk, was sie mir hätten machen können.
Es war so, um noch mal ein bisschen offen davon zu erzählen, diese Veröffentlichungen gehen ja irgendwie, keine Ahnung, dann immer mittags, kurz nachmittags oder so raus. Und dann hieß es hier so, ja, Lasse Pfeif das letzte Spiel. Und dann habe ich auch so überlegt, okay, ehren wir dich oder lassen wir dich jetzt kurzfristig, machen wir noch eine Ehrung, sonst irgendwas. Da habe ich so, nee, es ist ja immer noch ein Meisterschaftsspiel in der DEL, da müssen wir jetzt auch keine Zirkusveranstaltung draus machen. Das führte dann natürlich auch dazu, dass im Vorfeld gar keiner wusste, ich meine, wie viele Leute checken diese Veröffentlichung, ja, dass gar keiner wusste, wer denn jetzt überhaupt pfeift.
Ah, ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe den Arm gehoben, weil ich ihn eigentlich in Düsseldorf vermutete. Mir ist gesagt worden im Vorfeld, Lasse hört auf, dann lange, lange, lange nichts. Wir haben mal gesprochen zwischendrin ja. Und dann hörte ich, wo macht er sein letztes Spiel, also Hauptrundenspiel. Und dann wurde mir gesagt, ja, also in der Nähe, er darf nach Düsseldorf. Und dann guckte ich durch Zufall mittags auf genau das beschriebene Element, was es im Netz gibt, wo wir mal drauf schauen können, um die Einteilung zu sehen. Also Journalisten, alle, die damit zu tun haben. Und dann stand da Lasse und ich dachte mir, oh, da sind sie aber über ihren Schatten gesprungen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, aber also dann dieser Moment, wo dann, der ja sonst immer einer ist, wo gerne mal gepfiffen wird, nämlich wo die Schiedsrichter begrüßt werden, wo du dann so denkst, okay, wow, ich meine, ich habe deine aktive Karriere hier jetzt noch nicht als Mitarbeiter verfolgen dürfen, muss ich ja, glaube ich, fast schon sagen. Aber da ist, glaube ich, dann selbst den Letzten klar geworden, okay, das ist irgendwas ist da. Und dann fing sie auch, ein absoluter nach wie vor Lieblingsgesang, Lasse K. Superstar, kam ja dann mehr oder weniger immer, wenn gerade irgendwie ein bisschen Leerlauf war oder so, fing wieder einer an zu schreien. Und also das war sehr auch aus Vereinssicht sehr interessant und emotional auf jeden Fall das zu begleiten.
Wenn man dann sich nochmal zurückerinnert an diese ganze Zeit, dann ist es halt auch Lasse gewesen. Der war immer außergewöhnlich. Das hat sich früher, das hat sich tatsächlich verändert, auch durch Kleidung zum Ausdruck gebracht. Daran erinnerst du dich nicht. Also es gab wirklich viele Eishockeyspieler, die aussahen wie eine Schippe Würmer. Wirklich. Und ich bitte um Entschuldigung. Und ja, also gerade ich.
Das aus deinem Mund, genau.
Sagt, und ich, wir reden jetzt nicht über Figur, weil das ist was anderes. Das ist eine völlig andere Baustelle. Aber was Kleidung anbelangt, ist die Jogginghose, das Basecap, bei vielen die Badeschlappen. Das war so das Obligatorische, was du zu sehen bekamst. Und das war bei Lasse über viele Jahre gänzlich anders.
Ja, wer mit Jogginghose aus dem Haus geht, hat das die Kontrolle über sein Leben verloren.
Karl Lagerfeld und Lasse Kopitz haben das gesagt.
Ich kann das nur so unterstreichen. Die Jogginghose habe ich zum Joggen an und die Laufschuhe zum Laufen gehen. Es gibt für jeden Anlass die vernünftige Kleidung und ich halte es dann immer noch mit dem englischen Spruch: Look good, feel good, play good.
Du hast es aber trotzdem, du hast es natürlich auch genossen in jungen Jahren. Das muss man einfach sagen.
Absolut. Also
weil ich sag mal so, der Auftritt deiner Frau dir ab und zu mal dann, wenn du nicht gespielt hast, auf der VIP-Tribüne oder wo auch immer, das habt ihr schon zelebriert. War das eigentlich damals auch ein Stück weit Vermarktung der eigenen Person? Weil ich meine, klug wäre es ja gewesen. Ehrlicherweise machen ja auch heute Influencer auf ganz andere Art und Weise.
Absolut.
Und auch wenn es damals noch keine Social-Media-Geschichten gab. Oder war es tatsächlich Lebensgefühl?
Das war Lebensgefühl. Also das war Lebensgefühl. Dass das natürlich dann auch nicht negativ ankam, hat dann auch dazu gesorgt, dass ich das natürlich auch weitergemacht habe. Also wäre es wahrscheinlich negativ aufgestoßen in der Öffentlichkeit, dass ich eigentlich immer overdressed war. Das ist Tatsache. Hätte ich mich vielleicht etwas angepasst, um in diese Eishockey-Schiene zu passen. Da es aber nie Thema war oder nie negativ Thema war, habe ich natürlich so weitergemacht und bin dann damals auch mit dem Pelzmantel zum Spiel gekommen.
Aber es zeigt ja, also alleine das zeigt ja, dass es authentisch ist und eben nicht dieses Vermarktungsthema und so.
Ja, ne? Ja, aber das ist ein ganz schmaler Grad,
also, den man, also wenn den du man dabei, nehmen muss.
Du hast ihn erfüllt, ja, ja. Tatsächlich, ja, ja. Weil es passte zu dir, es passte zu dir als Mensch.
Ich habe mich nicht verkleidet.
Wer dich kannte oder kennen durfte zu dem damaligen Zeitpunkt, der wusste einfach, Lasse ist so. Da musste jetzt kein, also der spielt das nicht,
ja.
Sondern er braucht das. Und für sich einfach ist das sein Ding. Andersrum, du hast dir damit nicht nur Freunde gemacht, aber er hat es dann, finde ich, immer so in der Rückschau betrachtet. Man denkt ja da immer noch mal vor so einem Interview, wo du auch mal so ein bisschen in die Retrospektive,
also schwieriges Wort,
wenn du einen richtig raushauen willst, ne, danke. Also in die Retrospektive gehen willst, dann erinnerst du dich ja noch mal genau an diese Momente. Und das war Lasse tatsächlich durch und durch. Und das hat sich gerade im Eishockey-Business bis heute nicht durchgesetzt. Wir haben vor ein paar Wochen mit Cedric Schiemens noch gesprochen.
Ja, viel Shit gekriegt für die Folge.
Richtig.
Verstehe
ich überhaupt nicht.
Über die Schiene sind wir dann Richtung Football abgebogen.
Genau, es war glaube ich wieder, es war die Februarpause, als wir ihn hatten. Ne? Und es war kurz vorm Super Bowl. Und dann sprachen wir auch über die Kleidung, die unterschiedliche der NHL-Jungs, wenn sie drüben ins Stadion gehen.
Ja.
Und wir sprachen über die Kleidung der NFL-Jungs, wenn sie drüben ins Stadion gehen. Und das sind ja zwei wirklich komplett unterschiedliche Welten. Ne? Das muss man einfach sagen. Da sind Eishockeyspieler
bodenständiger.
Deutlich.
Ja.
So, jetzt beenden wir aber das Thema,
ja, den Themenkomplex. Sagen, das
den ist Weg gut für die Quote.
Nicht, genau.
Nicht, dass wir, also ich habe ja jetzt gelernt, es sind nicht mehr 13. Wir sind bei 17 tatsächlich
so Leute.
In diesem Podcast. Also okay. Du weißt, die Welt wird immer breiter, auch für uns. Also wir müssen langsam vorsichtig sein mit
so dem, Leute was wir sagen. Genau, nicht, dass Leute das noch hören. Ja.
Das wollen wir vermeiden.
Ich frage mich trotzdem, trotz dieser geringen Anzahl, egal was hier erzählt wird.
Die ist doch nicht gering, die ist mega.
Trotz dieser mega Anzahl. Ja, und trotzdem wird's dir immer aufs Butterbrot geschmiert.
Was denn?
Ja, was wir hier erzählen, egal was.
Aber wir reden schon von 17 plus und nicht von 17.
Ja, wir haben 17, also es gibt immer wieder Leute, die zu uns kommen und sagen, ich höre das. Wir haben angefangen mit meiner Mama.
Die war dabei, meine Mama hat es nie gehört, das muss man auch dazu sagen. Unser Kameramann Bene, genau. Der irgendwann als ganz treuer Hörer dieses Podcasts dazugekommen ist.
Kollege Thorsten Pfennig von den Kölner Haien, an der Stelle nochmal liebe Grüße.
Ja, der auch. Und so wachsen wir halt kontinuierlich und sind jetzt bei anerkannten 17.
Also ich kann gerne meine Kinder zwingen, es auch zu hören, dann haben wir schon mal plus 2.
Ihr müsst es gar nicht hören, du musst es nur starten und in die Ecke legen, weil dann haben wir wieder ein plus 1 in der Reichweite. Ja.
Also, und das ist für uns immer gut. Also dass wir jetzt endlich mal sagen können, wir sind nicht mehr ganz unter uns. Also Felix und die ersten Podcasts waren halt auch hart, weil zu zweit.
Ja. Und irgendwann ist auch alles gesagt.
Nein, Spaß beiseite, wir sind mit den Zahlen tatsächlich echt zufrieden. Aber jetzt tatsächlich mal endlich zu Lasse. Schiedsrichterei in Deutschland. Wenn du heute nochmal die Chance hättest, aktive Karriere beendet, würdest du den Job nochmal machen?
Nein.
Warum nicht?
Weil die Schiedsrichterei auch ein großer Leidensweg ist. Man lernt durch Schmerz. Das hat man als Sportler auch, aber als Schiedsrichter noch extremer. Man hat ein Arbeitsumfeld, was grundsätzlich sehr, sehr negativ ist. Mit denen kann man in den Stadien leben, aber wenn dann das Arbeitsumfeld intern auch anfängt, negativer zu werden, dann wird es sehr, sehr schwierig.
Das musst du ein bisschen erläutern.
Das ist ganz, ganz schwierig für mich. Aber
das ist, du hast ja all die Zeit der Welt.
Das ist das Schöne
an einem Podcast.
Ja, wir können ja auch schneiden, so ist ja nicht.
Wir könnten das schneiden, aber man kann auch einfach mal denken, bevor man was sagt, das geht auch.
Genau. Es kommen sehr, sehr, sehr viele negative Eindrücke auf einen zu als Schiedsrichter. Man muss mit Emotionen von Menschen umgehen. Man muss das auch aushalten. Und nach so vielen Jahren, wenn man dann schon etwas vorbelastet ist als Spieler in Extremsituationen, wenn das als Schiedsrichter dann auch nochmal potenziert obendrauf kommt, wird es irgendwann auch anstrengend. Und an dem Punkt bin ich dann am Schluss auch angekommen. Und der Schiedsrichter an sich hat auch irgendwann eine gewisse Verfallszeit. Mhm. Gerade bei den Schiedsrichtern, die so viele Spiele machen wie die Profis in der Liga, da reden wir von 70 Spielen pro Saison, das sind 3 bis 4 Spiele die Woche, das sind die Kilometer im Auto, das zehrt irgendwann an einem. Und dann ist man irgendwann an dem Punkt angekommen, wo man gewisse Dinge nicht mehr so einfach abschüttelt, wie man sie in der Vergangenheit getan hat. Und der Zusammenhalt unter den Schiedsrichtern dann auch immer etwas weniger wird, der Konkurrenzkampf etwas mehr reinkommt und es schwieriger wird, die Truppe zusammenzuhalten. Ich habe mich so ein bisschen als großen Bruder der Truppe gesehen immer, wie ich war von den Jahren einer der Ältesten, ich war schon lange im Profisport und es wurde immer schwieriger, das zu machen, um auch wirklich die Schiedsrichter wie eine Mannschaft zusammenzuhalten.
Ich glaube, also direkt dazu, ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar damit, auch wenn man jetzt in unserem Alltag, wenn wir, keine Ahnung, du lebst halt mit dieser täglichen Negativität, diesen negativen Einflüssen, wenn es bei uns jetzt nicht läuft, Trainerwechsel, hatten wir ja genug von in der letzten Zeit. Und natürlich schlägt sich das auch auf den Umgang untereinander nieder, eigentlich auch mit Menschen, wo man sagt, hey, denen will ich helfen, die wollen mir helfen, eigentlich ist es viel besser, wenn wir positiv miteinander umgehen. Und jetzt, also was ich mich so frage in der Situation, wo hast du denn als Schiri mal so ein positives Erlebnis? Weil bei uns, okay, dann irgendwann gewinnst du da mal wieder ein Spiel und dann geht's auch mal ganz schnell wieder in die andere Richtung. Ist halt diese Emotionalität, die du im Alltag immer hast, wenn du im Sport arbeitest. Aber das fehlt doch bei euch auch weg, oder nicht?
Ja, als Schiedsrichter, das positive Erlebnis ist, keine Probleme nach dem Spiel zu haben, ist dann schon positiv.
Also es ruft keiner an und sagt, hör zu, die und die Situation geht gar nicht. Oder der Beobachter. Oder der Verein.
Das passiert absolut.
Also nicht ist, positiv.
Aber es ist halt nicht positiv. Also es fällt jede negative Aktion auf und die muss nachbehandelt werden. Wir haben alle unsere Spiele nachbehandelt. Wir haben jeden Call, den wir auf dem Eis gemacht haben, bewertet. Abschließend. Gut, nicht gut. Nötig, nicht nötig. Wir sprechen davon von eingeteilt in Schwarz und Weiß. Schwarz ist verboten, Weiß ist erlaubt und dazwischen ist eine Grauzone. Die Grauzone ist bei jedem Menschen anders. Die Grauzone verschiebt sich aber auch mit der psychischen Belastbarkeit von der Person in dem Moment. Da verschiebt sich dann die Grauzone. Und die immer optimal zu halten, das ist eine Herausforderung für den Schiedsrichter.
Also habe ich dich richtig verstanden mit der Kritik, also von außen stehend in Vereinsform, in Form von Fans und so weiter, da wäre Umgehen auch vielleicht noch länger möglich gewesen, aber dir hat auch so ein bisschen am Ende der Zusammenhalt in der Truppe, unter den Schiedsrichtern, mit den Gegebenheiten, der ist dir auch so ein bisschen abgegangen?
Der ist mir am Schluss ein bisschen abgegangen, ja.
Warum ist das so gekommen? Hast du da eine Einschätzung für? Weil ich denke mir immer gerade, die Beschreibung, die du tust, die ist ja richtig. Das heißt, Schiedsrichter stehen in jeder Saison, je näher es an die Playoffs geht und in den Playoffs, der Bedeutung wegen unter einem enormen Druck. Deshalb würde man ja vermuten, dass es eigentlich ein Zusammenspiel geben muss des alltäglichen Aufrichtens ob der Kritik von außen. Dabei rede ich jetzt nicht von ich habe den Fehler gemacht oder es sieht jemand, dass ich in der Grauzone vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen habe. Aber du sprichst ja darüber, dass Druck, du analysierst jede Szene und irgendwo muss es ja auch in jeder Arbeitswelt, das geht ja Felix auch so, wenn er mit mir hier sitzt, dann ist es einfach das Schönste, was er haben kann. Also es gibt nichts Besseres.
Ich hätte es gesagt, das ist purer Druck für mich, aber gut.
Ja, so, aber du weißt, was ich meine. Und dieses Auffangen ist dann schon brutal wichtig gewesen und das ist tatsächlich verschwunden?
Ja, ich würde nicht sagen verschwunden. Es kann ja auch sein, dass es meine Wahrnehmung ist, dass es weniger geworden ist in der Vergangenheit. Da möchte ich jetzt gar nicht irgendwo mit meinem Finger auf jemanden zeigen oder auf einen oder den anderen, sondern es ist mein subjektives Gefühl, dass sich es so ergeben hat. Für mich war es jetzt so, für mich ist auch es einfach schwierig, auf Dauer mit so vielen unterschiedlichen Charakteren zusammenzuarbeiten. Jetzt ist es halt so, wir kommen aus Gott und der Welt. ist kein Problem, aber es macht es auch nochmal schwieriger, die Truppe zusammenzuhalten. Mhm. Weil einfach, ich kann kleine Beispiele sagen, wir haben früher haben wir Wochenenden gehabt, dann haben die Schiedsrichter sich in Bayern getroffen, wir waren alle ungefähr in der gleichen Region, haben uns ein gleiches Hotel gesucht, sind am Samstag zusammen nochmal in die Sauna gefahren, haben Zeit miteinander verbracht, in der Truppe so ein bisschen wie eine Eishockeymannschaft einfach auch Zeit außerhalb der Eishalle zu verbringen, in einem positiveren Umfeld. Das wurde immer schwerer, jetzt über die Jahre. Mhm. Und am Schluss sind es dann solche Dinge, die für mich einfach den Ausschlag gegeben haben, zu sagen, ich möchte jetzt wieder da arbeiten, wo ich einfach gerne bin. Und zwar jeden Tag.
Ich glaube, das ist nachzuvollziehen. Vor allen Dingen, wenn man einfach die Bedingung sieht, dass man ja doch ziemlich lange mentalem Druck ausgesetzt war, so wie du es in deiner sportlichen Karriere als Spieler und dann auch eben als Schiedsrichter warst. Wir wollen das nicht zu sehr vertiefen.
Ich habe eine Frage zu dem Thema tatsächlich noch, weil es gab ja in der Vergangenheit viele, es gibt ja auch immer wieder die Diskussion und wie kann man das nicht sehen und wie kann man diese Fehlentscheidungen fällen und so weiter und so fort. Hättest du dir da manchmal, jetzt gar nicht so als selber als Betroffener, aber natürlich fühlt man sich da in die Situation rein, wenn man betroffen ist, gewünscht, dass man da auch mal selber was zu sagen kann? Weil es wird ja quasi immer nur für oder über einen gesprochen.
Ja, ich finde, dass Transparenz ein ganz großes Thema sein sollte, auch bei den Schiedsrichtern.
Da bin ich leider auch ein ziemlich großer Verfechter davon.
Sonst würden wir den Podcast hier wahrscheinlich auch nicht machen.
Reden ist meine Sache,
ja,
das stimmt.
Ich denke schon, dass man das eine oder andere noch besser aufarbeiten kann in Zukunft, indem man möglicherweise erklärt, wieso und weshalb ist diese Fehlentscheidung entstanden. Wir haben mittlerweile so viele Kamerawinkel, dass wir schon fast zu jeder Zeit eine Kamera haben, die den Blickwinkel des Schiedsrichters zeigt. In dem Blickwinkel könnte man sehen, dass genau zu dem Zeitpunkt, als Spieler X von Spieler Y den Schläger an die Unterlippe bekommen hat und blutend zusammengebrochen ist, das unmöglich war zu sehen für den Schiedsrichter. Weil die Kameraperspektiven, die wir von oberhalb des Eises haben, hat den Vorteil, dass kein Spieler die Sicht verdeckt. Das hat der Schiedsrichter auf dem Eis nicht. Man muss sich jetzt als Zuschauer, als normaler Zuschauer mal vorstellen, ich suche mir jetzt einen Platz hinter der Scheibe neben dem Torhüter. Auf Eislevel. Dann bemerke ich schon, ich sehe deutlich weniger vom Spiel als das, was ich normalerweise sehe, wenn ich in Rang 64 auf der roten Linie sitze. Aber das zu erklären für den Zuschauer wäre wichtig für das Verständnis.
Wobei du eins jetzt nicht verwechseln darfst, wenn, da gehöre ich ja dazu, die Perspektiven, die wir in einem sogenannten kleinen Spiel bei Magenta beispielsweise anbieten, sind zwei Kameras hinter den Toren,
ja,
die Übertorkamera, und zwei von Menschen geführte Kameras tatsächlich an der Seite. Wenn wir über Fülle von Kameras sprechen, die genau das aufzeigt, ist es ja oftmals auch das System, was den Vereinen zur Verfügung steht. Was aber nicht aufschaltbar für Magenta ist, ja, in diesem Moment. Und du hast vollkommen recht. Oft, wenn du die Perspektive siehst, die dann zum Beispiel auch eine gesamte Hälfte zeigt, ganz bewusst für die Trainer, auch in der Analyse des Gesamten, das ist so wie der, wie nennt sich der Feed, den Sky ja auch
ausstrahlt. Der Tactical
genau, Feed. Mhm. Genau, den siehst du ja auch in der Fußballbundesliga, Punkte auf dem Boden, da ist alles eingezeichnet. Und das ist etwas, was allen Vereinen zur Verfügung steht, ja, hinterher in der Analyse. Das siehst du nicht, wenn du ein Spiel verfolgst. Manchmal, wie gesagt, mit 6 Kameras ist nicht alles aufzulösen.
Ja.
Das ist so. Deshalb muss man das vielleicht nochmal einschätzend sagen. Deshalb aber, genau an dem Punkt, die Analyse danach, also für Vereinsvertreter, für die Liga, für alle anderen, ist nochmal eine andere, weil sie einfach noch mehr Möglichkeiten haben, auf Elemente in dem Spiel zurückzugreifen. In dem Finale ist das gar keine Frage, da sind so viele Kameras in dem Stadion, da siehst du wirklich jede Situation auch TV-technisch dargestellt, aber das ist nochmal ein Unterschied.
Ich fand das jetzt bei, wo Deutschland gegen Schweiz gespielt hat, im Viertelfinale so interessant, da gab es ja diese Schiri-Cams auch, die hatten die dann auf dem Helm. Da hast du dann das erste Tor der Schweizer, Shorthander, irgendwie Schuss von, weiß ich nicht, gefühlt irgendwo von der Strafbank,
der dann kurz hoch einschlägt und du denkst im ersten Moment so, kann er den nicht halten, müsste er den nicht halten, sonst irgendwie. Und dann siehst du diese Schiri-Cam und du siehst erstmal die Geschwindigkeit, die Bruchteile von Sekunden, die Zentimeter, die da letztlich auch entscheidend sind. Du siehst ja in der Wahrnehmung überhaupt nicht, war das Ding jetzt überhaupt drin oder nicht. So, und dass da in der Gemengelage Fehler passieren, das ist, glaube ich, nur menschlich, muss man mal an der Stelle auch dazu sagen, ne? Und ich glaube halt, dass es ganz, ganz wichtig ist, diese Situation nach außen zu vermitteln, weil das sieht natürlich im großen TV-Bild sieht das nicht so aus. Da weiß man nicht, okay, die müssen sich auch konzentrieren, die Scheibe am Schläger zu haben. Da fragst du dich immer, wie kann denen die Scheibe verspringen? Oder beim Fußball auch, wie kann denen der Ball verspringen? Wie kann man jetzt da hinschießen und so? Das geht schon, ne? Das ist, und glaube ich, gar nicht mal so unwahrscheinlich in
Sportart. Aber ich glaube, dass du grundsätzlich die richtige Frage gestellt hast, was die Kommunikation anbelangt hat. Du beantwortest sie. Du wärst nur auch in der Lage gewesen, immer eine Entscheidung so zu kommunizieren. Ich bin ein großer Freund davon, wenn sich Schiedsrichter nach Spielen mit strittigen Situationen grundsätzlich der Öffentlichkeit stellen, weil man eben sofort viel Zunder rausnehmen kann.
Genau.
Um einfach zu sagen, hör zu, ja, war mein Fehler, nein, war nicht mein Fehler, konnte ich nicht sehen an der Stelle. Und ich meine, jetzt ist es so, im Eishockey gibt es den Videobeweis vor Ort.
Ja.
Der hilft, glaube ich, insgesamt, das muss man sagen, Dinge besser einschätzen zu können an mancher Stelle. Löst auch nicht alle Probleme. Aber das ist auch immer mein Kritikpunkt gewesen, dass ich gesagt habe, warum lasst ihr die Schiedsrichter nicht kommunizieren?
Ja, wir hatten ja speziell einen ganz speziellen Fall in einem Spiel, ich glaube es war in München, als der Torhüter mit der Scheibe über die Linie gedrückt worden ist. Mhm. Hätte man da den Schiedsrichter gefragt und der hätte diese kleine Zeile aus dem Regelbuch einfach nur mal wiedergegeben, wäre die Aufregung deutlich geringer am Schluss, als sie dann tatsächlich war. Und man hätte es zeitnah machen können, dann wäre gar nicht so viel passiert, wie in diesem Fall, wo es dann schon wieder fast ein Skandal geworden ist, dass ein Tor, was regeltechnisch auch kein gutes Tor war, nicht gegeben worden ist.
Jetzt kommt halt noch die eine Kameraperspektive der In-Goal-Kamera. Die wird, glaube ich, auch in Zukunft im TV-Bild tatsächlich noch zu sehen sein.
Okay.
Also das ist jetzt ja so, dass nur ihr sie gesehen habt.
Die Schiedsrichter, wir hatten Zugriff Bild, darauf. Genau. In dem Fall hatten dann aber auch Magenta, so wie ich nach meinem Wissen, den Zugriff, weil die Magenta konnte zur letzten Saison auf die Bilder zugreifen, die wir als Schiedsrichter zum Videobeweis so aktuell angesehen haben.
Und die Frage ist halt, wann kommt das? Aber das ist eben diese Gesamtkonstellation. Alle, oder mich fragen ja auch viele, warum lassen wir Schiedsrichter nicht auf dem Eis Dinge erklären? Also warum sagt er nicht? Ist es so in der Vergangenheit? Und das ist einfach jetzt eine Situation, die brutal wichtig wird. Weil ich glaube ja auch, so ein Streifenhörnchen, und ich hatte ja wirklich viele Geschichten mit Streifenhörnchen. Ich habe sie ja in der Vergangenheit, das weißt du auch. Wir haben oftmals drüber
jetzt diskutiert. Jetzt kommt der Piep.
Nee, es ist auch total in Ordnung.
Ich nehme doch mal an, er hat aus seiner Vergangenheit gelernt, Lasse.
Tatsächlich habe ich das. Das schafft ja auch weite Erfahrung.
Ja.
Das ist so. Also wenn man nicht nur im kleinen Kosmos des Seilersees unterwegs ist, hilft es schon zu sehen, dass auch andere manchmal eine Herausforderung haben.
Du hast dich schon in Richtung Mirko der Graue entwickelt.
Ja, der Weiße
kommt in den nächsten 5 Jahren. Genau.
Guck mal, es wird schon. Ich glaube dann insgesamt, dass einfach diese Kommunikation hilft. Der Schiedsrichter ist auch nicht der abweisende Geh-weg-Typ, das gilt sowohl fürs Publikum als auch für den Spieler selbst, sondern er wird durch Sprache auch greifbarer. Das hilft. Und wir werden das erleben, lieber Felix?
Jo. Das fragst du mich jetzt, oder?
Ja, du hast doch gerade gesagt, dass das jetzt alles anders wird.
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendeine Info, aber das gab es auch in Augsburg letztes Jahr auch schon die ersten Tests, dass Schiris das auf dem Eis erklären.
Aber ich glaube, es ist noch nicht so, dass es tatsächlich Einzug halten soll.
Soll das umgesetzt werden zum nächsten Jahr.
Ich bin mir nicht sicher, ob das überall sein wird. Ich denke,
vielleicht soll es auch nur die Möglichkeit geben zu ausgewählten Spielen, das weiß ich nicht, aber grundsätzlich müssen wir uns nächstes Jahr mit dieser Infrastruktur, mit dieser Technologie
auseinandersetzen. Wenn dann die Liga sich dazu entscheidet, das dann auch wirklich am Schluss zu nutzen.
Weil es auch wieder eine Geldfrage ist.
Absolut.
Das ist ja immer der Punkt, alles was du in einem Stadion machst, musst du in allen anderen auch machen, um es zur Regel werden zu lassen.
Du musst die Grundvoraussetzungen überall gleich schaffen.
Genau.
Absolut. Damit wir wieder in der Chancengleichheit sind.
Ich finde halt, wenn man bei diesen Calls, wenn man das so ein bisschen
vermenschlicht als Schiri, dann nimmst du ja auch ganz viel Zunder raus. Gibt es ja auch genug Beispiele aus der NHL oder so, da ist ja, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aus dem Kopf jetzt, aber da gibt es ja einen, der ist ja wirklich
Wes cool. McCauley.
Wes McCauley, genau. Ja,
der Mann, der wahrlich immer eine Strafe geil verkaufen kann. Und auch andere Dinge.
Ja, großes Vorbild für ganz, ganz viele Schiedsrichterkollegen. Ich halte nichts davon, Menschen nachahmen zu wollen. Jeder muss seinen eigenen Weg, seinen eigenen Stil.
Muss ja auch ein Typ für sein letztlich, ne? Um irgendwie muss er ja einfach so ein bisschen abgedreht, auch, muss er ja sein.
Ich glaube dafür. Auch, dass der nach seiner Schiedsrichterkarriere nach Hollywood geht und da auch nochmal durchstartet. Das kann ich mir bei ihm sehr gut vorstellen.
Faktisch ist halt am Ende, kein Schiedsrichter wird auch über dieses System irgendeinen Fehler oder Nichtfehler zugeben, ja, den, der vielleicht auf dem Eis passiert ist in irgendeiner Situation. Aber ich glaube schon, dass es eine Vermenschlichung ist, die dazu beiträgt, dass es funktioniert. Und wenn man eine regelmäßige Kommunikation, regelmäßigen Austausch hatte, ich erinnere mich noch an Benny Hoppe, der irgendwann nach auch einem Skandalspiel mal zu einem Interview genötigt worden ist, dann hinterher.
Dabei war es nicht mal seine Entscheidung, er war zu diesem Zeitpunkt nicht der Schiedsrichter, genau, der am Tor die Entscheidung getroffen hat, sondern war am Schluss nur derjenige, der dann der deutschen Sprache mächtig war, der sich bereit erklärt hat, das zu erklären.
Genau, und wie gesagt, ich glaube, das darf man einfach gerne öfter haben, zu strittigen Situationen.
Das kam doch auch unglaublich gut an damals, oder nicht, wenn ich mich da recht
erinnere. Naja, es gab schon unterschiedliche Positionen.
Ja, aber der Diskurs hat auf einem anderen Level stattgefunden, ne?
Ja, also.
Ich glaube, für den Schiedsrichter war es aber danach nicht ganz so einfach.
Nee, also, weil man hat hinterher eigentlich gedacht, dass er der Verantwortliche dafür war. Und er war es nicht. Das hast du gerade gesagt. Ich kann noch mal verstehen, dass man natürlich versucht, auch einen Deutschsprachigen da reinzubringen, weil es einfach, das erleben wir ja auch immer an jeder Stelle, es macht nochmal einen elementaren Unterschied. Selbst in bestem Englisch ist es eben nicht so zugänglich für alle wie in Deutsch, das ist so. Aber man hat das damals, glaube ich, halt nicht so gut erklärt, dass er zwar mit auf dem Eis gestanden hat, aber dass er nicht der ausschlaggebende Punkt dafür war.
Und da stellt sich ja in Zukunft dann auch die Frage, in welcher Sprache werden die Durchsagen auf dem Eis getätigt? Werden die Ansagen auf Deutsch gemacht, sodass die Zuschauer am Fernsehbildschirm oder auch im Stadion sie verstehen, oder werden die Ansagen auf Englisch gemacht? Mhm. Einheitlich, ich meine, wir haben ein Unified Rulebook, das heißt, die Regeln stehen auf Englisch im Regelbuch, übersetzen wir die zum Teil, also da hängt eine ganze Menge mehr Arbeit auch noch dran, als nur der Schiedsrichter darf jetzt sprechen.
Ja,
also das ist da sind so. Am Schluss noch ganz viele Schritte nötig, bis das dann auch wirklich professionell und gut umgesetzt werden kann.
Aber das wäre und war immer meine Wunschvorstellung, das schätze ich an der Fußball-Bundesliga, dass sich viele hinterher tatsächlich artikulieren und auch die Eier haben, mal zu sagen, war halt so, war eine Grauzone, war vielleicht nicht gut gemacht. Und das ist der Grund, warum das und das passiert ist. Das hilft einfach, glaube ich, im Nachhinein ein bisschen was rauszunehmen. Wir wollen einmal den nächsten Schritt machen. Du hast am Anfang ja auch gesagt, für dich war es immer wichtig, Fitness leisten zu können. Und jetzt mit 44, nach 11 Jahren Schiedsrichterei, gehst du mal wieder auf dem für dich denkbarst höchsten Niveau raus aus der Nummer, weil du es noch geschafft hast. Wie sehr hat sich denn eigentlich der Anspruch an ja auch Sportlichkeit, Fitness, alles, was das zu tun hat, zwischen deinem ersten DEL-Spiel und deinem letzten DEL-Spiel verändert, wenn du ja auch sagst, dass sich viele Spieler weiterentwickelt haben in ihren Skills?
Ganz extrem. Die Sportart ist viel, viel athletischer geworden. Wenn ich überlege, der Spielertyp damals, Carsten Mende, den gibt es heutzutage nicht mehr. Der körperlich robuste, hart schießende Verteidiger, da war der nächste Schritt, war dann vielleicht meine Personalie mit dem 1,90 Meter, 90 Kilo schweren, nur noch 90 Kilo schweren Verteidiger, der athletischer geworden ist. Wenn ich mir heute DEL-Spiele oder auch NHL-Spiele ansehe, da laufen 70 Kilo Mannequins rum. Die hätten früher zu unserer Zeit keine 3 Spiele auf dem Eis durchgestanden. Die wären zerbrochen. Das Regelwerk hat sich angepasst. Es gibt keine großen Open-Ice-Hits mehr. Spieler werden abgefahren. Es werden nur noch Spieler wirklich gecheckt, die am Schluss auch im Scheibenbesitz sind. Das heißt, man ist vorbereiteter auf jeden Check. Das Spiel hat sich insofern auch durch das Regelbuch, da kommen wir wieder den Schritt zurück zu den Schiedsrichtern, dass die auch Anteil nehmen, wie sich das Spiel und wie sich das Komplette entwickelt. Ist das einfach so, dass die Spieler heutzutage so skillvoll sind, so schlittschuhläuferisch, agil? Sie sind auch leichter geworden. Das heißt, wir haben halt auch Spielertypen auf dem Eis, die so flink, wieselflink sind. Da gab es früher nur ein paar Ausnahmen von. Mhm. Aber heute sind 30% der Mannschaft, die vielleicht nicht an die 80 Kilo kommen.
Tut das dem Sport gut? Oder ist es einfach so?
Das ist
einfach. Also, weil es gibt ja immer noch viele, die sagen, boah, mir fehlt das und das und das, Härte, alles, was damit zu tun hat. Das weicht ja auch einen Hauch entweder aus dem Spiel oder es sieht anders aus, als man es noch vor 10 Jahren gewöhnt war.
Ja, aber das ist vielleicht dann einfach eine alte Herangehensweise. Ich glaube, jede Sportart entwickelt sich weiter und da sind viele positive Aspekte dabei. Da sind mit Sicherheit auch ein paar negative Aspekte dabei. Ob es weniger Schlägereien sind, die manche Menschen sehen wollen. Ich bin jetzt kein Riesenfan davon, seitdem ich aufgehört habe.
Ja.
Als Schiedsrichter mochte ich es dann gar nicht mehr. Jetzt bin ich etwas zwiegespalten. Die Sicherheit der Spieler ist auf jeden Fall das, worauf wir achten sollten. Da wurde früher nicht so sehr drauf geachtet wie heutzutage. Ich kann mich daran erinnern, wir haben früher mit einem Leistenbruch eine Saison gespielt. Sowas würde heute nicht mehr passieren. Dass wir anfangen, auch im Eishockeysport etwas nachhaltiger zu denken, finde ich extrem positiv, auch den Spielern gegenüber. Insofern ist das dann doch ein sichereres Berufsumfeld für den Spieler. Der Zuschauer, der natürlich nur Action sehen möchte und gerne sieht, wie sich zwei Meter Menschen auf dem Eis das Gesicht demolieren. Es gibt ja jetzt auch die UFC. Da können sie auch hingehen. Die sind auch im Fernsehen.
Ja, aber da gibt es ja auch immer nur ein Zwischending, ne? Also ich glaube, so eine gewisse Intensität tut auch jeder Sportart gut. Auch das gilt nicht nur für Eishockey.
Aber die Intensität, meiner Meinung nach, haben wir im Eishockey ja immer noch durch die deutlich höheren Geschwindigkeiten.
Die hat sich nur gewandelt.
Die hat sich nur gewandelt. Ja. Sie ist weniger aggressiv, aber dafür ist sie trotzdem intensiv. Und die Geschwindigkeit, und es ist immer noch ein
Gott sei Dank, dass du es auch
Collision hast. Sport.
Ja.
Ich habe leider das deutsche Wort gerade dafür nicht. Ich empfinde Eishockey immer noch als sehr intensiv. Auch sehr anspruchsvoll an den Körper, aber es ist nicht mehr
gesundheitsgefährdend.
Das ist es immer noch.
Ja.
Also ich glaube, dass jeder Sport, den man im Extrem betreibt, am Schluss dem Körper
das nicht stimmt. gut
tut. Also
das
meine stimmt, Bandscheiben ja. danken es mir heutzutage, meine Knie, meine Knorpelschäden, die ich habe und immer wieder mitschleife, was auch ein Grund war, irgendwann zu sagen, ich höre hier auf mit der Schiedsrichterei. Nach 80.000 Kilometern im Jahr plus 60, 70 Spiele, ist das dann am Schluss auch ganz gut.
Sei so gut und mach dein Mikro noch einmal einen Hauch näher wieder ran. Genau.
Jetzt.
Dann hören wir dich nämlich noch ein bisschen besser und ohne, dass du dann wieder über unsere Mikrofone reinkommst.
Ja.
Wir haben das Thema Intensität. Und du hast gerade ja auch gesagt, das, was nicht mehr so en vogue ist, sind diese Schlägereien, die einfach drin sind. Das erlebt man drüben in Nordamerika noch mal intensiver, dass es ausgetauscht wird. In Europa verschwindet das. Was aus meiner Sicht natürlich auch ein bisschen mit dem Calling der Schiedsrichter zu tun hat. Ich finde die 5 Minuten total in Ordnung dafür, aber trotzdem liegt es aus deiner Sicht, dass man sich auf diese Art und Weise austauscht und wer... Also ich habe in meiner Anfangszeit des Eishockeys ja gelernt, das Schöne ist, Spieler regeln Dinge auf dem Eis, wenn es im Positiven oder im Negativen unterwegs sind.
Der Kodex.
Das nimmt auch, ja, aber das nimmt natürlich auch eine Menge Druck raus, wenn ich mir jetzt anschaue bei den Relegationsspielen, wie viele Polizisten aufs Spielfeld gerannt sind. Das hast du glücklicherweise in einem Eisstadion, ich will nicht sagen nie, weil das weiß ich nicht, aber so gut wie nie gesehen. Es reguliert sich halt, dass der Druck auf den Rängen verschwindet, wenn die Spieler ehrlich miteinander umgehen,
ja.
auf die eine oder andere Art und Weise. Ist Ihnen das eigentlich so ein bisschen aberzogen worden, auch von den Referees? Oder ist das tatsächlich auch ein Teil des Sports, der sich nicht mehr darauf konzentriert?
Ich glaube eher zweites. Mit Sicherheit haben die Schiedsrichter ihren Anteil daran, Jedoch sind einfach auch die Spielerpersönlichkeiten deutlich anders, als sie damals waren. Es fängt an im Nachwuchsbereich, dass deutlich mehr Augenmerk auf das Skillset eines einzelnen Spielers gelegt wird, als am Schluss dann auf die Art und Weise, wie man spielt. Da hat sich sicherlich viel gewandelt, auch in der Ausbildung beim Eishockeyspieler, bei den jungen Eishockeyspielern. Mein Problem ist nicht mal so sehr diese 1-gegen-1-Prügelei, wo sich zwei Willing Companions, also zwei Jungs einvernehmlich treffen, um dafür zu sorgen, dass das Spiel wieder beruhigt wird, wenn es dann schmutzig wird. Mir geht es eher darum, so wie es damals in der Vergangenheit war, dann sind halt wirklich beide Mannschaften aufs Eis gerannt und es wurde wild und es wurden Schläger geschwungen und am Schluss wurden nur drei Spieler gesperrt, aber man hatte 15 Menschen, die wirklich schwere Körperverletzungen betrieben haben auf dem Eis. Ich kann mich an Spiele erinnern in meiner Anfangszeit bei den Krefeld-Pinguinen, da waren wir in Tampere, da waren beide Mannschaften auf dem Eis, nach 7 Minuten war das Spiel vorbei, es wurde nicht weitergespielt, weil es gab keinen mehr, der hätte spielen dürfen. Es gab damals Situationen, wo man wirklich mit sehr flauem Gefühl aufs Eis gegangen ist, weil man genau gewusst hat, gleich
knallt's
hier und die Bombe geht hoch und ich werde mit Eisbeuteln wahrscheinlich entweder in Händen oder im Gesicht wieder in der Kabine sitzen. Und das finde ich gut, dass es das nicht mehr gibt.
Du musst, lieber Felix, der ja Lasse nicht so regelmäßig auf dem Eis gesehen hat, eine Handbewegung, die ist mir von Lasse immer im Hinterkopf geblieben. Das war, also einfach mal
abwinken.
Geh einfach weg. Abwinken. Diese Geste gab es oft gegenüber Schiedsrichtern in der Karriere von Lasse Kopitz. Man hätte, also ich sage ja, machen Sie eine typische Handbewegung für sich und abwinken wäre es bei Lasse gewesen. Wie hast du das hinterher eigentlich hingekriegt mit den Jungs, die mit dir gemeinsam gespielt haben, dass sie das nicht andauernd machen und auch die Schiedsrichterkollegen, die du dann getroffen hast, irgendwann gesagt haben, hey Lasse, schön, dass du jetzt auf der anderen Seite stehst.
Ich glaube, wenn man geradeaus und ehrlich ist, dann nehmen auch andere Menschen die negativen Dinge, die man dann vorher getan hat, auch einem nicht übel. Das entsteht aus einer ehrlichen Emotion raus. Ich glaube, als Spieler hatte ich aber nach dem Spiel niemals ein Problem mit einem Schiedsrichter. Ich konnte vielleicht die ein oder andere Entscheidung nicht ganz nachvollziehen. Im Nachhinein auch durch mein fehlendes Wissen am Regelwerk, dass ich damals gedacht habe, du kannst auf sowas keine Strafe pfeifen. Und dann im Nachhinein habe ich rausgefunden,
doch, ja, kann er schon.
Soll er sogar, weil das ist sein Job.
Er hat schon ihre Daseinsberechtigung, die Regel. Ne?
Absolut. Aber mir war immer wichtig, dass ich nach dem Spiel dem Schiedsrichter die Hand geben kann und ihm sagen kann, danke für heute Abend. Wir sind trotzdem gut miteinander. Und genau so habe ich es als Schiedsrichter später auch gehalten. Und mit den Spielern, da haben wir jetzt auch einige oder gerade eine Person bei den Roosters in Zukunft, mit dem ich hier oder da während dem Spiel auch als Schiedsrichter immer mal wieder gewisse Diskussionen hatte. Wichtig für mich war, dass nach dem Spiel sowas wieder erledigt ist. Man gibt sich die Hand, schaut sich an, genauso wie das Wichtigste beim Eishockey, der Handshake nach dem Spiel ist, den von den beiden Mannschaften gegenüber. Es ist und bleibt ein Gentleman-Sport. Man gibt sich nach dem Spiel die Hand und man ist nicht nachtragend.
Ist es eigentlich so, dass es dir persönlich geholfen hat, als Spieler aktiv gewesen zu sein, um ein Schiedsrichter zu sein, wo alle sagen, ja, der kann seinen Job?
Also ich habe mit Sicherheit deutlich schneller gelernt als die Person, die vorher nicht die Spielerkarriere hatte, die ich hatte. Allerdings muss man das Handwerk Schiedsrichterei auch wirklich erlernen. Ich hatte nur einen Kickstart. Ich konnte das Spiel, ich konnte die Geschwindigkeit und ich wusste, was möglicherweise gleich passiert. Das war der große Vorteil, ein gutes Bauchgefühl zu haben. Allerdings das Handwerk Schiedsrichterei muss wirklich erlernt werden. Und das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung.
Erzähl so ein bisschen, wo du sagst, das ist eine Herausforderung. Weil es ist nicht nur Schlittschuhfahren, Situationen erkennen. Es ist die Grauzone, die du gerade angesprochen hast. Was ist es noch?
Grundsätzlich erstmal das Regelwerk zu 100% drauf zu haben.
Hast du es geschafft?
99,9%. Nein, es wird immer Dinge geben im Regelwerk, die man nicht ad hoc auf die, in der Sekunde im Kopf hat.
Weil es einfach so selten passiert.
Weil es sehr, sehr selten passiert. Und da spricht man dann auch einfach von der Erfahrung als Schiedsrichter. Jede Situation, die man auf dem Eis mal beurteilt hat, wird danach deutlich einfacher. Alles, was man zum ersten Mal hat, oh Mist. Also, okay, das ist passiert, ich habe es gesehen. Mein Arm ist hoch. Okay, mein Arm ist oben. Aber was gebe ich denn dafür überhaupt? Weil das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist der große Unterschied. Und da sage ich, das Handwerkzeug muss irgendwann dafür da sein, um diese Situation dann auch dementsprechend seriös abhandeln zu können.
So, jetzt ist Endstation mit dem ganzen Scheiß.
Ja.
Und jetzt?
Jetzt bleibe ich in Iserlohn.
Was deinen Kindern hilft, deiner Frau hilft,
dir hoffentlich, das Leben hoffentlich auch unserem Nachwuchs hilft.
Genau, denn das ist der Bezug. Was genau hat sich Lasse Kopitz vorgenommen? Also die Beschreibung, die stand schon überall zu lesen, was ja. du tun wirst. Aber was ist deine Ambition, außer ich kann endlich mal wieder den Halbschläfer machen?
Ja, also ich hab mir natürlich nach meiner Karriere überlegt, was möchte ich jetzt überhaupt in Zukunft machen? Wo ist der Sinn für mich als Person und woran habe ich Spaß? Ich habe Spaß sicherlich aus meiner Erfahrung, die ich aus meinen langen Jahren im Eishockeysport habe, weiterzugeben. Das werde ich tun, das werde ich in Iserlohn mit dem Kleinsten tun. Ich möchte einfach den Roosters helfen, besser zu werden, noch besser zu werden, als wir ohnehin schon sind. Und das Sinnigste für mich ist dann das Fundament der ganzen Unternehmung zu stützen und besser zu machen. Das bedeutet, ich fange mit den ganz Kleinsten jetzt an und möchte da vermitteln, was es bedeutet, Eishockeyspieler zu sein, was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein und was es bedeutet, Leistungssportler werden zu wollen.
Gibt es eine Arbeit abseits des Eises?
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit, aber die hat dann auch wieder mit Eishockey zu tun und mit meiner Kernkompetenz im Eishockey. Das ist die Sportart, die mir am Herzen liegt. Ich bin in einer Region, die mich gut aufgenommen hat, vor weit über 20 Jahren, wo ich mich heimisch fühle und möchte jetzt weitergeben.
Der Grund, warum ich frage, mag einfach sein oder auch sehr schwer. Es gab nicht wenige, die gesagt haben, nachdem bekannt geworden ist, dass du aufhörst mit der Profischiedsrichterei, dass Lasse vielleicht hier eine Managementaufgabe übernimmt und das direkt im Anschluss. Hat das jemals eine Rolle gespielt eigentlich? In Nein. deinen Gedanken, in anderen
Nein.
Gedanken?
Nein.
Also der Bezug vielleicht Nein. auch nochmal klar. Die Familie, ein Anteil gehört dieses Vereins der Familie Böhm. Das wissen wir alle. Seit vielen Jahren sind Gesellschafter und als Vereinsgründer deine Schwiegereltern beide mit dabei. Insofern wäre das ja ein Gedanke, zumindest als Gerücht gewesen, der nicht völlig abwegig gewesen wäre.
Ja, gut, was die Menschen denken oder nicht denken, das ist ihr eigener Gedankengut, ihr eigenes Gedankengut. Nein, für mich ist einfach wichtig, ich wollte gerne für die Iserlohn Roosters arbeiten und wo ich dann für die Iserlohn Roosters arbeite, ist am Schluss dann auch ein Erarbeiten von Aufgabenfeldern, die für meine Personalie oder für mein Skillset die richtigen sind oder auch die wichtigen. Ich fange jetzt da an, was ich für sinnvoll erhalte. Bin mit voller Leidenschaft dabei. Und wo mein Weg irgendwann mal innerhalb des Unternehmens hinführt, wird man dann sehen. Ich bin sicherlich für alle Schandtaten offen, aber ich strebe mit Sicherheit nicht an, anderen ihren Job streitig zu machen, weil das überhaupt nicht meine Intention ist. Und wenn der Verein sagt, ich brauche dich in dem Aufgabenfeld, ja, dann werde ich sicherlich auch was anderes übernehmen. Aber ich habe überhaupt gar keine Absichten, jetzt erstmal irgendwo auf irgendeinen speziellen, in irgendeine spezielle Abteilung zu gehen und ich will jetzt das machen und das machen. Nein, ich möchte einfach mein Wissen und alles, was ich geben kann, einfach teilen und dem Verein helfen.
Danke, Lasse, für deine Zeit und für einen schönen Einblick in die alte Welt. Ich hoffe, dass die neue am Ende noch ein bisschen schöner wird.
Ich freue mich drauf.
Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland HEMA Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht.
Das also war der Lasse.
Ja, wir hätten noch ein bisschen...
Lasse, ja, super.
Absolute Weltklasse, ey. Man lernt ja nie aus hier in dem Laden,
nein,
muss ich sagen.
Nein, aber wie gesagt, wenn du mal auf alte Fotos stößt von ihm in sagenumwobenen Klamotten, sehr geil.
Wir sind ja, ne, 30 Jahre IEC, da sind wir jetzt gerade auch dabei, so ein paar Schätzchen rauszukramen. Da ist bestimmt das ein oder andere dabei.
Da kannst du sicher
sein. Wenn mir eins über den Weg läuft, werde ich die Öffentlichkeit teilhaben lassen.
Ja, großartig.
Teilhaben lasse, quasi.
Ja, du wolltest was verkünden heute im Podcast exklusiv.
Nee, du wolltest das verkünden. Du hast deine Chance gewittert und hast gesagt, komm, das machen wir jetzt mal hier Podcast exklusiv. Und
ja, wir haben schon, ehrlicherweise muss man ja sagen, wir haben schon immer mal wieder drüber gesprochen, dass wir eigentlich mal gesagt haben, du, in der Sommerausgabe müssen wir auch mal eigentlich die Ersten sein, die mal was erzählen. Und da du ja auch einfach mal Social Media nutzt, um irgendwelche Botschaften zu verbreitern, habe ich dann gesagt, lass doch mal hier verbreitern.
Der Tropfen jetzt, der gesagt, komm, wir machen das jetzt mal so, war natürlich die Kampagne des DFB rund um die Veröffentlichung des CM-Kaders, dass man jedes noch so kleine, unbedeutende Medium nutzt, um irgendwelche personellen
Infos. Du willst einen Podcast mit 17 Stammhörern.
Genau. Den wirklich teile ich auch noch selber.
Unbedeutend bezeichnen.
Ich nein, das ist natürlich, das war blanke Ironie.
Also 17 Hörer musst du erstmal auf die Beine kriegen.
Bedeutender könnte es nicht sein. Ja, also wir haben ja lange genug dran gearbeitet. Ne? Also nicht mehr lange, dann machen wir den Scheiß hier. 2 Jahre. Ne?
Naja, zumindest sorgen wir dafür, dass manche Leute über irgendwas reden können.
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist immer Gesprächsthema.
Ja, das hilft.
Nee, und dann ist es tatsächlich so, dass das jetzt zeitlich so passt. Und es wird ja immer vorgeworfen, wir würden irgendwelche Veröffentlichungen rauszögern und da.
Achtung, heute ist kein Verkündigungsfreitag.
Nein, heute
ist Verkündigungsdonnerstag. Ja,
heute ist Feiertag. Also
heute ist Verkündigungsfeiertag.
Genau, Verkündungsfeiertag.
Ja, ihr habt euch entschieden, einen weiteren Stürmer unter Vertrag zu nehmen.
Das ist richtig.
Dessen
Name in der Liga bekannt ist, den du, glaube ich, auch schon häufiger live gesehen hast als ich, als arrivierter Bremerhaven.
Ja.
Resident von Magenta Sport. Geht um den lieben Jake Virtanen.
Virtanen.
Da ist das so?
Ich habe das bis heute nicht rausgefunden. Es wird eine große Freude sein, mit ihm darüber zu sprechen. Also er ist ja
Kanadier,
finnischer Abstammung.
Ganz wahrscheinlich genau. Kann man beides sagen.
In also der Vorname Jake, den kannst du nicht auf Finnisch aussprechen.
Jake.
Virtanen kannst du natürlich sagen.
Ja.
Viele Kollegen bleiben auch bei Virtanen. Wir werden ihn fragen.
Ich glaube, er wird sagen, I don't give a shit, so wie
entspannt sind, ja. Auf jeden Fall wird es spannend sein. Ja, warum habt ihr den hier geholt?
Weil das erstmal ein ganz
war günstig.
Guter, genau.
Das ist ja immer so bei den Roosters.
vom Grabbeltisch gefallen. Ja. Nee, an dem Punkt sind wir Gott sei Dank, jetzt Gott bewahre, bevor mir jetzt wieder einer unterstellt, ich würde da die engen Leute wegziehen.
Also der
das
Mann
war
ist,
Spaß,
hallo,
der Mann
Spaß.
Erstrunden-Pick, ich glaube, nee, Top-10-Pick in dem Draft mit Leon Dreiseitel, glaube ich, 2014 an 6. Stelle. Gedraftet, der kann nachweislich Eishockey spielen, hat man ja auch schon in Bremerhaven gesehen. Wir haben, oder Doug erzählt das später, glaube ich, ja auch nochmal, aber an der Stelle auch, wir wollen ein bisschen größer, dynamischer, torgefährlicher noch werden in der Offensive und da passt er einfach hervorragend ins Profil.
6 Tore, 15 Assists, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der letzten DL-Saison in Bremerhaven. Allerdings am Ende der Saison keinerlei Rolle mehr gespielt. Was, glaube ich, nicht nur daran lag, wie soll ich sagen, dass es da einen sportlichen Grund dafür gab.
Oh, jetzt
das ist aber reine Mutmaßung.
Gut. Jetzt wieder Andeutungen, die ganz viel Raum für Spekulationen lassen.
Ich meine damit, also es gibt immer jemanden, der etwas von dir erwartet und das musst du aufs Eis bringen. Und wenn du es nicht tust, spielst du weniger. Das ist das, was ich beschreiben würde.
aber der hat jetzt nicht irgendjemandem auf die Schnauze gehauen oder sonst irgendwas.
Zumindest
wenn du das jetzt so formulierst.
Ist das zu meiner Kenntnis nicht gereicht worden? Ich sage einfach, da gab es
unterschiedliche Ansichten.
Was ja immer möglich ist. Deshalb hat er, wie gesagt, im Playoffs am Ende nicht mehr so viel Eiszeit bekommen.
Deshalb ist er wahrscheinlich auch für uns aufs Tableau gekommen und hoffentlich eine glückliche Fügung.
Also ganz interessant, das muss man sagen. Hat ja auch noch eine andere, in den Medien viel beschriebene Historie. Da sollte man aber, das sage ich an der Stelle nur mal, wirklich ins Detail gehen, um sich anzumaßen, bei diesem Thema mitzureden. Das hat, als er nach Bremerhaven gegangen ist, auch mal für 2-3 Zeitungsartikel gesorgt, diese Vergangenheit vom Jake. Aber wie gesagt, das ist auch jetzt in der Kürze des Podcasts, obwohl er die längere Möglichkeit hat, nicht unser Thema. Nutzt einfach mal die Gelegenheit und lest euch da ein bisschen ein. Da ist auch viel geredet worden und
genau, ich glaube, wenig bewiesen. Da gibt es auch gar nichts bewiesen. Das ist, also das kann man so sagen. Da ist natürlich nicht Schluss. Also ich glaube, man kann sich da ist wirklich genug drüber geschrieben, geredet, diskutiert worden. Was genau damals da los war. Ich meine, der war ja in der vollen Blüte seiner NHL-Karriere, was heißt volle Blüte, aber wirklich ein stabiler Teil von einem Roster da und von jetzt auf gleich war die Karriere in Nordamerika beendet. Ich warne nur davor, weil ich glaube, das ist in Bremerhaven tatsächlich damals passiert, dass viele Leute sich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben in der Gänze, sondern halt viele Überschriften gelesen haben, viele Themen einfach schnell und einfach in zwei Sätzen erklärt und runtergerissen haben. Und man kann nur sagen, jeder muss sich seine eigene Meinung dazu bilden und beurteilen, wie man jetzt zu dem Menschen steht. Ich glaube, als Spieler ist er über jeden Zweifel erhaben und das ist bei unserer sportlichen Leitung natürlich auch passiert. Wir brauchen jetzt nicht so zu tun, als wäre da nie irgendwas gewesen oder als wäre das alles egal. Aber das Gute ist ja auch, dass man sich da heutzutage ganz gut auch Infos holen kann, um sowas vernünftig zu beurteilen. Und das wäre nur meine Bitte, sich da dezidiert mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, oh, da war was, Arschloch, auf Deutsch gesagt, weil das wird, glaube ich, niemandem gerecht. Und nee, seine Strafe, auch wenn, wie gesagt, nichts erwiesen, sonst irgendwas ist, aber die hat er mal definitiv erhalten, weil von jetzt auf gleich war die Karriere in Nordamerika, die wirklich durchaus vielversprechend war, nochmal, 6. Pick 2014, war beendet.
Ja. Das sollte man dazu sagen. Wichtig, wie gesagt, auch nochmal zu wissen. Interessante Karriere, lange bei den Vancouver Canucks gewesen. Da auch bis 2021 in den Jahren sehr viele Spiele gemacht. Pro Saison, also 75, 70, 69. Und dann kam besagte Saison, wo es dann schwierig war. Er hat performt in der KHL, muss man da auch nochmal sagen. 36 Spiele, 9 Tore, 7 Assists in dem Bereich auch nicht völlig unwichtig. Und dann, interessant, wieder mal über die zweite Schweizer Liga, nämlich FISB in dem Fall mit 21 Spielen, 14 Toren, 11 Assists, eine bemerkenswerte Quote gehabt, in die DEL zu den Fishtown Penguins, erstes Jahr mit allen Herausforderungen und im zweiten Jahr, ich würde sagen, er hat so knapp 40 Spiele gemacht und dann die Bilanz 6-15. Das ist auch sehr anständig. Ich habe ihn spielen sehen, tatsächlich. Da gab es Spiele, wo er mir richtig gut gefallen hat, wo er auch sehr auffällig war, vor allen Dingen auch vom Engagement. Griffig würde ich ihn bezeichnen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ihr ihn dann jetzt holt. Und es gab andere Momente. Ja, da muss man dann vielleicht auch mal mehr erwarten können. Interessant ist dabei, und das muss man ja auch mal sagen, immer, wie war das Umfeld. Und ich denke mal, dass ich Dag da was Gutes überlegt hat.
Da gehe ich jetzt auch mal von aus. Sicherlich, um es auf den Punkt zu bringen, Spieler, der sich und der Welt noch ein bisschen was zu beweisen hat. Ich meine, er ist 28, noch, wie sagt man so schön, besten Hockeyalter oder besten Sportleralter. Und ich glaube nicht, selbst wenn das sicherlich im Großen und Ganzen eine sehr positive Saison war für Bremerhaven letztes Jahr, glaube ich nicht, dass er zufrieden ist, damit zu sagen, hey, bin Vizemeister geworden, habe dann aber auch nur 2 Spiele in Playoffs gemacht Und ich glaube schon, dass für ihn jetzt auch nochmal die Möglichkeit ist, da zu zeigen, was wirklich in ihm steckt. Und wir werden natürlich alles daran setzen, und das gilt natürlich für den Verein, für den Trainerstaff, Umfeld und hoffentlich auch für unsere Fans, dass das bestmöglich gelingt, und dann werden wir, glaube ich, viel Spaß miteinander haben.
Wir werden ganz gespannt darauf schauen. Auf jeden Fall ist damit eine weitere Kaderfrage an diesem Punkt geregelt.
Den Rest stellst du mir jetzt bitte nicht, weil das haben wir mit Doug auch schon erörtert, oder? Ist das da nicht ein bisschen doppelt gemoppelt?
Nee, wir sagen jetzt eigentlich nur schon Tschüss und wünschen euch eine gute Zeit. Wir hören uns wieder Mitte Juni. Aber jetzt nicht ausmachen, weil was jetzt kommt, ist der Doug. Oder also known as Arnold Schwarzenegger. Warum, hört ihr in diesem Gespräch? Tschüss,
Felix. Versucht's, viel Spaß mal. In genau. Holland. Ja, es ist ein bisschen anstrengend, gebe ich offen zu, aber Inhalt ist es vielleicht wert.
Ich liebe diesen Vergleich übrigens. Ne?
Ja.
Also Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito.
Was es damit auf sich hat, das hört ihr in den nächsten, was haben wir gemacht, 20 glaub, Minuten oder
ja,
so?
Ja, nicht ganz. Irgendwie 12, 13. Macht's gut.
Lange Folge.
Viel Spaß mit Doug Shedden und uns.
Ciao.
Talking about your vacation. Do you have a good time so far?
Yeah, you know what? When the season was over, went to Bangkok, Thailand, and Bangkok for a few days, and saw all those beautiful palaces there, and on those neat boats. So you go up and down that river there, and then went to an island for, you know, probably a week, and, you know, sat on the beach and went to beautiful restaurants, and I don't want to say any more about it, but, you know, there's those other places are every 20 feet. It's the only place I know you can get a massage on the beach for $5. But it was good just to get away. It took me 41 hours to get home. 41 hours.
From Bangkok to Florida?
I went from the island to Bangkok to Munich to Frankfurt to New York to Florida. 41 hours.
Glad you're a young guy still. So, next question for me.
Yeah.
Ich bin nicht vorbereitet, selbstverständlich. Of course, I'm not prepared. But the good thing is, I can ask
it's
you a question.
You asked so many questions
it's better
a few
yeah,
minutes
yeah.
ago. So
just wheel it. Just yeah.
should no problem.
No, what I think is always interesting, how you guys spend the summer when you're not in Bangkok or somewhere else. Well, where do you live? How do you spend your summer?
How I spend the summers?
Yeah.
Well, this year of kind of doing both roles here a little bit, me and Axel. So every morning I wake up, I got about 10 texts from Axel saying, call me as soon as you're awake, call me. So what's going on? Is there a panic? And so I get up and have a coffee at 6 o'clock, 7 o'clock in the morning, which is one or two over here and in the afternoon. So we get the business out of the way. Then I got to make some calls and, you know, then I got to get to the golf course or get on a boat and go fishing. So, or I walk the beach. I do a lot. I walk the beach a lot. So I either golf, fish, or walk the beach.
Okay. Where are you living in Florida?
Marco Island.
Oh, yeah.
Yeah.
Nice.
Nice place, yeah.
And the grandchildren are?
They're in Canada. I haven't seen them yet. I did go to Toronto for a long weekend to watch the Marlies, and the Leafs were playing the Penguins one night. So I'm a Leaf alumni, a Penguin alumni. So I got special treatment. My daughter came down to see me.
What is special treatment?
Well, yeah, I got sitting in a Leaf alumni box that night. So my daughter came down, her and her husband came down and joined me at the game for the night. So we had a good night there. But I'm going up in June to Canada to spend some time with my grandchildren. And my sister's turning 70, so there's a big celebration for her birthday. So, yeah, I got a little bit more traveling to do this summer.
And we have you back in August.
Yeah, I think I'm coming back August 4th, I think.
Okay. Are you thinking about last season, during the weeks, Bangkok or at home in Florida? Any new insights?
What the fuck happened there?
Yeah, maybe.
You know what? I think when I first got to Bangkok, obviously the season was not over, you know, just over. And you go through it and... You know, it was still amazing that we were 14 points out at one point, and we still managed to claw our way back in and save the team to stay in the DL. And then that's it. It's over. Let's move on to next year. I'm back here next year. Let's, you know, it was amazing. Our fans here, what they did was, it's like we won the championship that night in Frankfurt. It was unreal. And then
you haven't been there.
I wasn't on the bus when the team come back. So, but even at the rink in Frankfurt, we're in a visiting rink, and you know how they celebrated that night, and you know, it's an amazing story. And but it's over, and we got to move on, and we got to think about next year, and build a team that again, we don't want to go through what we just went through. Nobody does. Nobody does. So. I hope Augsburger learns a lesson because they went through it twice.
Yeah.
And they survived twice. So I don't know if they'll – hopefully they – you know, because that's a great city and it's a great program there and great arena, great fans. And, you know, you'd hate to lose them. Obviously, Castle would have been a derby for us. Mm. But, you know, at the same time, you know, Augsburger is a great, great city.
Last season is over. New team is waiting. What's missing right now? How many players? Tell me about your ideas.
Well, I'd like to tell you the truth, but I can't. But, you know, right now we're missing probably two D-man and two import forwards. Maybe one more German forward if we can find one.
Could be difficult.
Yeah, there's some players out there, though. Okay. There's some people in some towns that aren't happy, so players want to move, and, you know, their roles won't be what they thought they'd be. So there is those issues out there, so... We're looking at everything, but so far I'm kind of excited, actually, where we're at.
I would like to ask Colin McBakula.
Who?
Okay, I know what you mean. Do you think it's possible to get him back? What could you say?
You know what? I could get down on my knees and pray and hope.
Yeah.
But how do I think that could happen? That might be the politician answer.
Oh, that's good. Yeah. Answer a question with another question.
Yeah, it's great.
So,
what makes you think he can think that?
Of course, if there's any opportunity, would we love to have a guy of his caliber? For sure. You know, the guy's, to me, he's a face of your franchise. I think that highly.
I know what you mean.
But Frankfurt signed him. He's Frankfurt's property, so I really can't comment on it.
The most important position right now for the teams?
Absolutely. We need two top D.
Yeah.
We have three and four. We have five, six, seven.
Yeah.
We have
good ones.
We have
good ones.
Yeah, solid. Yeah. Solid. So those next two D are huge.
Well, no pressure for the next transfers, but...
Yeah, those most important
I'd agree,
part. Again, I always talk about the puzzle. That part of the puzzle is huge.
Talking about excellent you right now.
Yeah, the little we're twins. I'm Arnold Schwarzenegger, really? And he's Danny DeVito.
That's a nice picture. Kannst du daraus bitte was machen? Kannst du daraus bitte was machen? A T-shirt oder so?
I'm going
to
put our
face on this. We have to do a T-shirt. Yeah.
when we win the championship next year, everything is allowed. But I'm definitely going to cut out the part where you say I'm Arnold Schwarzenegger. This is the least we can do with it.
How would you describe? How do you divide the workload?
Well, I think it's shared. Obviously, he's doing a lot more here in town for the little stuff that I don't have time for. But any kind of player movements and all that, it's more, you know, we're doing it together. And, you know, do I have last say? Yeah, I have last say. But so far, we're working great. I love the guy. And I hope I can help him in the future as far as my experience can help him. And his youthfulness hopefully helps me. I just don't want to look like him.
Youthfulness. How old do you think he is?
I'm sure he's in his 40s, right?
I don't know.
I don't think
he looks 80, but I'm sure he's in his 40s.
69.
It's a good number.
Yeah.
Holy shit, yeah. Let's change the topic.
But no, it's going well, you know, and I think he deserves the chance. Again, me being the senior person and, you know, the experience I've had in this business for a long time, again, and hopefully he just sees like a... You know, he's like a leech. He's going to latch onto it and just learn and grow and become a better, you know, with connections. And, you know, I think we know he knows skill. Like, he's been a skill guy his whole life. So he knows that when he watches video, like, I marvel at what he watches at. Like, this guy can skate. This guy can do this. And, you know, his skill level. So, you know, he sees things that I don't see.
And you will work with Pierre and with Cam too. Why is it important for you to have these guys in the locker room?
Because they did their job. As far as I'm concerned, they did their job. Are they my best friends? No, they're not my best friends. But in this business, people get fired so often for not doing their jobs. And you'd have to go a long way for me to fire you. If you do your job and I can get along with you, there's no reason to make a change. And that's how I felt about those guys this year. They both, when they worked for me, they did their job. So they deserved another year. They deserve a chance. And again, I hate when this reality of life is when you don't have a job and you have a family, it's very difficult because you don't know where that next job's coming because, and I've been unemployed. You don't realize how tough it is to get another job because how many people are out there. So it's very, very difficult. Like yeah. You don't know if that next job's coming or not. Mm. And so I'm a firm believer. I'm not firing anybody unless they don't do the job.
And that's the reason why we have Felix on the podcast.
Yeah.
Still.
Yeah.
Mirko can fire people too who do their jobs.
Don't like it.
Yeah.
I don't like it. Yeah. Talking about Henrik Hane.
The Tor Hooter.
Yes,
the
sir.
The Tor Hooter, yes.
Are there any concerns about a lack of match prep after the last seasons?
When Haukeland was injured, he went in and did a hell of a job. And I coached in Ingolstadt when him and the other goalie that was in, I believe, Cologne last year.
Pankowski.
Yeah, they were a tandem. And I thought Hani played unbelievable in those days. So is it a risk? I'm not saying it's not.
Okay.
Does Andy have to step up and play great? But we have to protect Andy like we did when our team, when I came in here, our team protect. Like he used to tell me before, like, you had 38, 40 chances against every night. Like, Tony Esposito and Ken Dryden couldn't, do that. So, we got to protect our goaltenders and be better in front of them. But is it a question mark? Yes, it is.
But there is also a lot to gain from those.
One thing about Andy, we know he's not going to be a lack of trying. The guy's a trier. He works his ass off. He's going to be there every day for you. So there's not a lack of trying on Andy's part. Hani, we feel that he can come in and if he can play 15 games a year and give Andy a break, that's the best case. That's best case scenario.
Yeah.
So is it a concern? Yes. I'll be honest. As far as last time I talked to Kevin was at my end of the year meetings.
Okay.
And he said to us, Axel and I, that he needed a change. He needed to go somewhere else and get his career on the right track. And we all agreed to part ways right there in that meeting. So as far as I'm concerned, that was deal was done 3 months ago, 2 months ago, whatever it was.
What do you think, 9 or 10 imports at the start of the season?
Definitely 9. Maybe a tryout guy.
Yeah.
See how he does. Yeah. Young kid that we could maybe sign for cheap, that depth guy, the import gets hurt, you fill him in. But if the 9 right guys come through, I want at 9.
To be so still. He's so quiet.
It's what's going on? Interesting to listen to him. Wait, what's going on? Ich lausche doch immer gespannt.
Okay, last question is for you.
What definitely expect from the Iserlohn Roosters next year?
I really think we're going to be able to score some goals. Let's just say if we're experimenting, if I leave Cornell, Del Cole, and Boland, which was huge to get both Boland and Del Cole back, if we leave that line, is that a goal a game line? For sure. Are they 40 to 50 point guys? Yeah. For sure.
Yeah.
Now, Burke, Truk, and whoever that left winger is going to be on that line, what's going to be Terrell Jentz or whoever it's going to be, can they get 3/4 of a goal a game? I think so. Mm-hmm. And then you got still got Ziggy with
Johnny, Machi, the young guys.
Yeah, I think we're going to score some goals. I think we're going to be way more skilled up front and bigger.
Definitely.
Not. I don't want to say necessarily tougher, but we're going to be bigger and we can skate.
We talk like often about toughness last season.
Truk is big and he can skate. He's not a shy. He's not a shy guy.
I love the there was one scouting report out there somewhere that stated just Truk hits like a truck.
He's a truck. He is. That's what he is. With hands, with scoring hands. So whoever plays that left side, whether it's Terrell, whoever, that's going to be a good line. And then, that third line, if I can get a 6'3" centerman that can play both ends of the rink, kill penalties, win face-offs, that's going to be a huge part. So those first three lines, that puzzle is going to be very good. And then, whoever the fourth line is, whether it's you know, Maji and Broda, that they're going to be energy guys and help you kill penalties. And then defense, okay, it depends on what those first two puzzles are. But then you got Jobke, you got Labrie, you got Dietz, you got Hoos and Quasimodo. You know, they're all going to be, you know, it's pretty good depth. I don't know. I'm not going to sit here and say we're going to be world beaters, but I don't think we'll be dead beaters either.
Danke fürs Dasein in Deutschland. Und am Ende der Saison ein Interview in Deutsch, bitte.
Okay, schönen Abend.